Gerne die Festtage machen, weil irgendwie ist es ja immer wieder das Gleiche, was man liest und worüber man predigen möchte. Und da fragt man sich immer, was kann ich da eigentlich noch Neues sagen über diese Sache, was interessant sein könnte, sodass mir die Geschwister nicht zwischendurch vor meinen Augen einschlafen. Also ich hoffe, ihr seid einigermaßen munter heute Morgen und könnt mir etwas folgen. Und da habe ich mir überlegt, dass ich so drei Schwerpunkte mal setzen möchte heute Morgen, die ich erläutern möchte. Das eine ist, was man alles vom Heiligen Geist nicht wissen muss. Damit fängt es an, was muss ich alles nicht wissen vom Heiligen Geist. Dann, warum der Pfingstbericht mit Vorsicht zu genießen ist. Das ist vielleicht auch mal ein interessanter Aspekt. Und was der Turmbau von Babel mit dieser Geschichte zu tun hat, warum der eigentlich eine Rückwärtsrolle ist, so haben das zumindest viele Christen gesehen. Also drei Aspekte. Das ganze Kapitel auszulegen, du hast gerade schon gemerkt beim Lesen, es dauert sehr lange und viele sind wahrscheinlich auch mit ihren Gedanken zwischendurch mal woanders hingelaufen. Das ist völlig normal. Deswegen drei Aspekte heute Morgen, die wir uns anschauen und die ich mit euch zusammen betrachten will und gucken will, was hat uns das denn eigentlich zu sagen? Für Christen, die sich zur sogenannten Pfingstbewegung zählen, hat das Pfingstereignis eine besondere Bedeutung bekommen in ihrem theologischen Denken. Die Schilderung von Lukas ist für sie so die Basis für eine sehr intensive Lehre über den Heiligen Geist. Ich habe da Leute kennengelernt im Laufe meines Christseins, die meinten, man muss ganz, ganz viel über das Wesen des Heiligen Geistes kennenlernen. Man muss seinen Charakter kennenlernen, man muss ihn studieren, persönlich ansprechen, herbeirufen. Und da hat sich so eine richtig dicke Wolke von Lehren über den Heiligen Geist gebildet. Von mir aus können Sie das gerne machen. Ich habe nur den Eindruck, dass man da sehr viel mehr hineinliest, als man aus der Bibel über den Heiligen Geist herauslesen kann. Lukas, der hier am Anfang der Apostelgeschichte sozusagen einen Startpunkt signalisiert, du hast es eben gesagt, die Gemeindegründung sozusagen beleuchtet, der thematisiert den Heiligen Geist eigentlich überhaupt nicht. Er erklärt auch nicht, wer der Heilige Geist ist oder was er ist. Insgesamt kommt das Wort Heiliger Geist in der Apostelgeschichte 2 nur 5-mal vor. 3-mal davon in Form von Zitaten, als Geist. Und viel wird nicht über ihn ausgesagt, eigentlich sehr, sehr wenig. Der Heilige Geist ist und bleibt genauso geheimnisvoll, wie Gott für uns geheimnisvoll bleibt. Wir wissen durch die Bibel und durch das, was Jesus uns geschildert und gelebt hat, einiges über Gott, aber es bleibt trotzdem bestehen, was in der Bibel steht. Niemand hat Gott je gesehen, allein der Sohn hat ihn uns offenbart. Also mehr haben wir nicht als das, was Jesus uns über Gott nahegelegt hat. Und der Heilige Geist ist im Prinzip genau auf der gleichen Spur. Wir wissen wenig über ihn, müssen wir auch gar nicht wissen. Wir müssen aber wissen, dass er da ist und dass es ihn gibt. Im Alten Testament kommt Heiliger Geist in dem Verständnis, das sich im Christsein gebildet hat, überhaupt nicht vor. Wundert jetzt vielleicht, könnten wir auch gleich mal gerne darüber diskutieren noch im Anschluss an den Gottesdienst. Aber Heiliger Geist im Sinne auch einer Person, eines personalen Wesens, kommt überhaupt nicht vor im Alten Testament. Und auf diesem Hintergrund muss man auch sehen, schreibt ja auch Lukas. Er schreibt ja an Menschen, an jüdische Menschen oder an Menschen, die am Judentum interessiert sind. Die haben alle Hintergrund Altes Testament. Da kommt das Thema Heiliger Geist aber noch gar nicht vor. Es kommt immer wieder mal Geist vor, und das erkläre ich jetzt kurz, was damit eigentlich gemeint ist. Aber Heiliger Geist im Sinne einer dritten Person der Dreieinigkeit kommt nicht vor. Und wenn ihr heute mit jüdischen Menschen sprecht, werden sie ihr Befremden ausdrücken über diese Lehre, die es da im Christentum gibt. In der Bibel wabert im Prinzip der Begriff Geist zwischen einem Phänomen und manchmal neutestamentlich einer sehr personalen Einheit oder Wesensheit. Und das kriegt man nicht so völlig und ganz unter einen Hut. Ich zumindest nicht. Im Griechischen steht der Begriff Pneuma, im Hebräischen der Begriff Ruach. Und in beiden Sprachen, die in der Bibel ja vorkommen und Grundsprachen der Bibel sind, heißt der Begriff eigentlich Atem, Hauch, Wind. Das ist der Begriff, der hinter Geist steht. Und wenn jemand im Alten Testament heute Geist liest, muss er sich diese Dinge immer vor Augen führen. Es geht hier um Atem, Hauch, Wind. Zum ersten Mal kommt es vor in dem Schöpfungsbericht. Da wird der Mensch aus Lehm geschaffen und Gott haucht ihm seinen Geist ein, heißen viele Übersetzungen, aber eigentlich seinen Atem ein. Und der Mensch wird ein Lebewesen. Das heißt, man hat in der ganzen Antike, und das hat sich erst in neuerer Zeit vielleicht ein bisschen geändert, aber den Zusammenhang auf jeden Fall klar gehabt, Lebewesen sind Wesen, die atmen. Und der Mensch wurde ein Lebewesen, Tiere atmen ja auch, aber der Mensch wurde ein Lebewesen, Gott hat ihm seinen Atem ganz speziell eingehaucht und er atmete. Und entsprechend ist Atem ein Geschenk Gottes. Jeder kann man sich auch mal vorstellen, jeder einzelne Atemzug, den wir machen, ist ein Geschenk Gottes. Wir leben, weil Gott uns Atem, Leben eingehaucht hat. Das ist ein ganz zentraler Gedanke im Alten Testament. Was man zu biblischen Zeiten ja noch gar nicht wusste, dass bewegte Luft überhaupt bewegte Luft ist. Also man wusste ja nicht, dass Luft ein Gas ist. Ein Gas, das sich schieben kann. Das kannte man ja nicht. Eigentlich war für den antiken Menschen war das, was wir heute als Luft bezeichnen, naturwissenschaftlich geprägt, war nichts. Da ist nichts. Und entsprechend war alles, was sich an Wind ereignete, war etwas Mysteriöses. Etwas, was man nicht wusste, wo kommt das eigentlich her? Wo kommt der Wind her? Wo wird der gemacht? Wer schickt den? Wer produziert den? Und man sah dahinter Gott am Werk. Der Wind ist ein Geheimnis, eine geheimnisvolle Kraft, genauso wie der Atem, der dem Menschen gegeben wird und genommen wird. Und es sind letztendlich Zeichen, dass Gott da ist und dass es Gott gibt. Sozusagen, man könnte vielleicht eine Art Gottesbeweis darunter verstehen, weil es diese mysteriösen Dinge gibt, die man sich nicht erklären konnte. Atem, Wind, Hauch. In der Geschichte von Elia wird mal deutlich gemacht, da kommt ja, Elia war ein Prophet, versteckte sich in einer Spalte, weil Gott sich ihm zeigen wollte und er hatte natürlich ein bisschen Schiss. Und dann kommt ein großer Windhauch und Elia ist sich ganz unsicher, aber merkt irgendwie, das ist Gott noch nicht. Und dann kommt ein ganz leichter Wind und ein Hauch und da wird Elia bewusst, hier ist Gott drin. Also auch das feine, leichte Wirken wird auf Gott zurückgeführt und da ist Gott dann zu sehen. Der ist nicht der Gewalttätige, der immer nur grob daherkommt, sondern ist auch in dem feinen Weichen drin. Und diese Gedanken alle, diese vom Alten Testament her, tragen sich auch mit in das Geistverständnis in der Apostelgeschichte. Ein berühmter Theologe hat mal eigentlich den Begriff Heiligen Geist in einem kleinen Sequenz zusammengefasst. Ich finde das sehr gut. Das war Herr Pecker, der sagte, der Heilige Geist ist Gott in Aktion. Der Heilige Geist ist Gott in Aktion. Und die Apostelgeschichte beginnt damit, dass sie uns zeigt, jetzt ist der Heilige Geist überall auf der Welt, bei allen Menschen in Aktion. Das will dieser Abschnitt ausdrücken. Jetzt erleben wir das Zeitalter, in dem Gott sich dem Menschen nochmal in einer ganz neuen Weise zuwendet, an ihm wirkt, in ihm wirkt, nah ist, greifbar ist. Und das soll die Menschen erfreuen und soll ihnen Hoffnung geben. Gott ist da mit seinem lebensspendenden Atem. Er gibt mir Leben, später auch der Klarheit, dass dieses Leben geht ins ewige Leben über. Es ist nicht nur begrenzt auf die heutige Zeit. Aber Gott ist hier mit seinem Leben. Der Geist Gottes ist Atem und Kraft, er setzt Dinge in Bewegung. Wir wissen nicht viel mehr über ihn und müssen es auch nicht wissen. Gott ist am Werk und auch bei mir. Und da kann ich mich drauf stützen und da kann ich sagen, ja, damit kann ich auch rechnen und kann sagen, Gott ist nicht fern. In vielen Religionen ist Gott ja ein fernes Wesen und man muss Techniken anwenden, um zu ihm zu gelangen, ihn zu mobilisieren. Von diesen Dingen verabschiedet sich hier die Apostelgeschichte. Gott ist nah. Wie manchmal jemand sagte, Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt von uns. Man muss sich im Prinzip nur öffnen und sich an ihn wenden und dann ist er erreichbar. Es ist ja sehr interessant hier in der Geschichte zu sehen, man konzentriert sich ja sehr oft auf die Phänomene, die hier geschehen. Das sind die Flämmchen auf dem Kopf, da ist das Rauschen des Windes ein großes Ereignis. Und gerade in der Pfingstbewegung wird das dann oft übertragen und man hat die Erwartung, wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt wird, dann passiert das Gleiche bei ihm auch. Aber wenn wir hier mal, deswegen habe ich dich bis ans Ende lesen lassen, wenn man mal am Ende guckt, da ist es gar nicht so. Da heißt es zwar einerseits, die Leute ließen sich, sie glaubten, vertrauten, ließen sich taufen auf den Namen Jesu, aber dann steht da nichts davon, dass die Flämmchen auf dem Kopf hatten oder dass da irgendwas Besonderes mit denen passierte, sondern es wird berichtet, dass innerlich etwas passierte, dass eine Veränderung in ihrem Denken war. Der Geist Gottes hat bei ihnen eine innere Veränderung bewirkt. Und von den Zeichen und Wundern, die dann noch erwähnt werden, steht, na, die Apostel, durch die Hand der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Also dieses Ereignis hat nicht automatisch bewirkt, dass irgendwelche sonderbaren, wunderbaren Dinge in den Menschen da passiert sind. Aber es ist trotzdem etwas ganz Großartiges in ihnen geschehen. Sie wurden veränderte Menschen. So ähnlich wie das im Alten Testament auch mal versprochen wurde, ich werde meinen Geist in ihr Inneres geben und werde machen, dass sie meinen Geboten folgen. Das hat Gott beabsichtigt. Dass wir Menschen werden, die nach seinem Sinn handeln und leben. Und wenn wir darauf mal unser Verständnis vom Heiligen Geist konzentrieren und nicht zu sehr immer denken, dass es müssen jetzt alle möglichen Wunder geschehen und Dinge, dann sind wir auf der richtigen Spur. Die eigentliche Zielrichtung ist die Richtung, dass der Geist uns bewegen möchte, an Gott zu glauben, Gott zu vertrauen und ihm zu dienen mit unserem Leben. Das stand übrigens auch im Text. Allen, die mir dienen wollen, denen werde ich den Geist geben. Ja, die Menschen, die auf der Spur Gottes bleiben wollen, die erfahren, dass der Geist Gottes in ihrem Leben mitwirkt. Vielleicht manchmal auch mit großem Getöse, vielleicht aber auch mit sanftem Hauch, vielleicht einfach nur in einem Prozess ganz allmählich der Veränderung. Jetzt noch einmal ein kleiner theologischer Seitenblick. Warum ist der Pfingstbericht meiner Meinung nach mit Vorsicht zu genießen? Es ist ja immer so die Frage, wie verstehe ich eigentlich die Bibel und wie lege ich die Bibel aus? Man muss immer sehen, dass man die Bibel erstmal versucht zu begreifen, was ist das eigentlich für ein Buch, was ich hier vor mir habe? Lukas schreibt ja an einen Theophilus. Und manche spekulieren, dass es vielleicht gar nicht mal eine reale Person gewesen ist, denn Theophilus heißt ja Gottesliebhaber, jemand, der Gott liebt, könnte also auch eine allgemeine, verklausulierte Beschreibung sein für alle Menschen, die interessiert sind, die Gott lieb haben. Könnte sein. Kann aber auch eine reale Person gewesen sein, Theophilus, ein Mensch, dem Lukas berichten möchte. Er schreibt also einen Bericht über Dinge, von denen er zumindest teilweise nicht Augenzeuge gewesen ist. Lukas tritt in der Apostelgeschichte so ab der Mitte irgendwo auf mit Paulus zusammen und da spricht er plötzlich so in der Ich-Form, also da ist er unterwegs mit Paulus, aber diese Ereignisse hier zu Pfingsten hat er selber ja gar nicht erlebt. Das heißt, er hat aus Dingen, die er gehört hat, zusammengestellt, was wichtig ist. Und damit ist es für uns auch eine tolle Grundlage, nochmal reinzugucken, was war ihm denn eigentlich wichtig. Man sollte sich aber, wenn man das liest, jetzt nicht in Details verlieren. Es ist keine theologische Abhandlung über den Heiligen Geist. Es ist nicht über das Pfingstereignis irgendetwas, wo man in einzelne Wortklaubereien einsteigen muss, sondern hier wird ein großes Bild gemalt. Und an dem sollte man sich orientieren. Aber man verliert sich oft unter Christen viel zu sehr in Streitigkeiten über und Wortklaubereien, gerade bei Berichten. Dazu sind die aber nicht da. Lukas malt ein Bild. Er erzählt uns beispielsweise ja nichts über die Frage, was bedeuten denn hier eigentlich der Sturm und das Rauschen und die Flämmchen. Also es gibt keine Erklärungen dazu. Er will einfach einen Eindruck erzeugen bei uns. Er sagt auch nichts zum Thema, ja wann, wie und wo wird denn jemand vom Heiligen Geist erfüllt und wie macht man das genau? Das ist für ihn gar nicht relevant, weil für ihn Glauben und Heiliger Geist empfangen irgendwie keine zwei verschiedenen Dimensionen sind. Oder er sagt auch nichts, wir haben ja diese eigentümliche Predigt von Petrus hier, der spricht ja von dem Tag des Herrn, von einem großen Gerichtstag, der kommt und vorher wird die Sonne dunkel und alles so etwas. Und Lukas erklärt das nicht, warum und wieso das eigentlich jetzt was mit der Rettung zu tun hat. Ganz offensichtlich steht ja hier am Anfang noch diese Rettung an diesem Gerichtstag im Raum. Da kommt Gott irgendwann und wird Rechenschaft von Menschen fordern. Und an diesem Gerichtstag überleben alle die, die sich auf Jesus berufen. Das steht hier. Und Petrus hat diesen Tag ganz offensichtlich noch zu seinen Lebzeiten erwartet. Und hat in der Frage der Rettung dann gesehen, also das kommt jetzt bald, da kommt dann Jesus wieder und er ist der Herr und der König und dann wird sich alles ihm beugen müssen und die einen sind gerettet, die anderen verloren an diesem Tag. Aber so hat es sich ja jetzt geschichtlich gar nicht ereignet. Und das wird übrigens im Petrusbrief dann nachher auch von Petrus nochmal aufgegriffen und spricht von der Verzögerung. Und man merkt, auch bei Paulus merkt man das, der verwandelt sich da auch in seinem Denken. Und sie erkennen zunehmend, es geht auch viel weiter. Auch die Verstorbenen werden gerettet werden. Und man konzentriert sich mehr auf die Auferstehung und das Leben, das in uns wirkt und dass wir gerettet werden vor dem Tod. Das wird also theologisch dann nachher mehr werden. Hier bei Lukas ist das alles nur gestreift. Es geht nicht um tiefe Auslegung. Wir haben da keine Abhandlung über Petrus und seine Predigt. Es wird nichts erläutert, sondern einfach nur plakativ. Petrus zeigt das auf. Es geht um Rettung und Verlorensein, wenn man an Jesus Christus denkt. Jesus ist von Gott, so erfasst er das zusammen, zum Kyrios, zum Herrn und zum Christus gemacht worden. Die Begriffe wählt er deswegen, weil Kyrios, der Herr, das war ein Gegenpol zum römischen Kaiser, der sich auch Kyrios rufen ließ. Und Christos ist das Hebräische, da geht es um den Gesalbten, also zwei ähnliche Begriffe, es meint das Gleiche, macht aber deutlich, Jesus Christus ist von Gott eingesetzt worden, weil er sich für Menschen hingegeben hat, zum Herrn und zum König über sie. Weil er der Menschen Liebhaber ist, ist er auch der König der Menschen geworden, hat Gott ihn dazu bestimmt, unser Herr zu sein. Das ist Lukas wichtig an dieser Stelle und darum geht es eigentlich in diesem ganzen Bericht, dass wir nochmal neu Jesus auch sehen. Petrus weist uns darauf hin, dass Jesus der Retter ist, an dem wir uns halten müssen. Lukas schreibt diesen Bericht offensichtlich als eine missionarische Abhandlung. Nebensächlichkeiten lässt er nebensächlich sein. Interessant ist übrigens auch der Blick mal darauf, dass das Pfingstereignis, wir feiern es ja heute als Fest, aber 350 Jahre lang wird es nicht gefeiert. Und als man es als Fest einsetzt, wird es mit Himmelfahrt zusammen gefeiert. Also um 350 beginnt dieser Prozess, wo man zunehmend Feiertage einsetzt als Christen. Und da kommt dann auch das Pfingstfest vor. Es wird übrigens auch bei den anderen drei Evangelisten, die also die Evangelien geschrieben haben, auch nicht erwähnt. Johannes erwähnt, dass der Geist kommt, aber das Pfingstfest selbst erwähnt er nicht. Den Korintherbrief, den du als angegeben hast, der erwähnt ja eigentlich das jüdische Pfingstfest. Das ist nur eine Zeitangabe, spricht also auch nicht davon. Und auch in den Briefen und oder auch in der Offenbarung wird das Pfingsten nicht als christliches Fest oder so erwähnt. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Schwerpunkt in der Apostelgeschichte und erst im Laufe der Zeit haben die Christen gesagt, das ist so wichtig, das möchten wir zu einem Festtag erheben. Wir wollen uns an diesen Tag erinnern, dass der Geist gegeben worden ist. Hat allerdings den Nachteil, dass man damit manchmal so ein bisschen Glauben an Jesus und Empfang des Heiligen Geistes so ein bisschen auseinanderzieht, als wir zwei Feste, aber irgendwie gehört der Pfingsttag und Ostern gehören eigentlich zu einem Gesamtgeschehen zusammen. Jesus hat uns nicht nur hat sich nicht nur in Liebe zu uns für uns gegeben, dass wir an ihn glauben sollen, sondern er gibt uns gleichzeitig auch wie versprochen seine Nähe, seine Gegenwart, die uns durch das Leben begleitet. Für die frühen Christen wird ja dieser Aspekt, dass Jesus der König und der Herr ist, auch dramatisch. Denn mit dieser Entscheidung dafür, dass nun Jesus den Titel Kyrios trägt, kommen die Christen auch in ganz große Bedrängnis mit den römischen Herrschern. Und es kommt zu den Verfolgungswellen, die wir kennen aus der Geschichte. Es kommt dazu, dass die Christen sehr viel durch Leiden gehen müssen, weil sie eben Jesus als Herrn anerkennen. Und auch da ist für sie natürlich ganz bedeutend wichtig zu wissen, unser Herr, an dem wir glauben, ist bei uns auch im Leiden. Der Geist Gottes ist uns gegeben, dass er uns führt, auch durch den Tod. Wir müssen uns da nicht fürchten. Jesus ist der Herr, auch wenn wir für unseren Glauben an ihn sterben müssen. So viel zu Lukas und der Frage, warum man eben diesen Bericht mit Vorsicht genießen muss. Man darf sich nicht an die Details heften, aber man muss das große Ganze sehen. Und es ist ein Bericht, der sich auch an Jesus festmacht und wo der Heilige Geist nur zum Teil eine Rolle spielt. Jetzt kommt ein letzter Gedanke und ich hoffe, ihr könnt noch ein bisschen. Ihr seid noch nicht so ganz weggeträumt. Was für mich sehr auffällig ist, ist ja der Anfang dieses Kapitels. Da geht es ja um diese Sprachenfrage. Die Jünger bekommen Flämmchen, es kommt das große Rauschen und mit einem Mal erleben die Menschen, die das mitgekriegt haben, die aus verschiedenen kulturellen Hintergründen stammten und aus verschiedenen Sprachräumen, dass sie die Leute verstehen können, wo die plötzlich ganz viele Dinge über Gott sagen, wie die Propheten toll über Gott sprechen. Die haben Gott gelobt und jeder hört sie in seiner Sprache. Man ist sich ja nicht im Klaren, war das ein Hörwunder oder war das jetzt ein Sprachwunder? Ich würde eher mal dafür plädieren, dass es ein Sprachwunder war, dass sie mit einem Mal in anderen Sprachen gesprochen haben, aber das kann man auch gerne anders sehen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen hat Lukas den hier an den Anfang gesetzt. Das ist das eigentliche Wunder, das hier am Anfang deutlich gemacht wird. Gott geht, wie Jesus das versprochen hat, über die Grenzen des Hebräischen und Jüdischen hinaus. Er spricht zu allen Menschen. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das heißt, es gibt nicht bestimmte Kulturen oder Sprachen, also die gemeint sind, sondern alle sind gemeint. Und dieser Einigungsgedanke, der findet sich dann am Ende nochmal wieder, wenn Lukas darüber berichtet, wie die frühe Gemeinde, wie die Leute in Einheit mit einmal zusammen waren. Vorher hat man sich immer die Köpfe eingeschlagen und jetzt sitzt man beieinander und macht Dinge gemeinschaftlich, verehrt Gott miteinander, geht in den Tempel, hat Abendmahl. Mit einmal ist da etwas neu geworden und Einheit ist entstanden. Die frühen Christen haben diesen Abschnitt gerne mit dem Turmbau zu Babel in Beziehung gesetzt. Dieser Bericht des Alten Testamentes erzählt die Begebenheit, dass Menschen versuchten, einen Turm zu bauen, um sich Gott zu nähern. Das ist, glaube ich, ein verständliches Phänomen, ein uraltes Phänomen. Menschen möchten gerne Gewalt haben über ihr Leben, möchten Dinge beherrschen können. Naja, und was macht man dann? Man versucht, über Gott Gewalt zu bekommen. Das Alte Testament erzählt unzählige Geschichten, wie Menschen versucht haben, Gewalt über Gott zu bekommen. Zum Beispiel auch über die Geschichte vom Sinai, goldenes Kalb, wo die Israeliten ein goldenes Kalb gemacht haben. Da geht es auch darüber, über Gott Gewalt zu bekommen, Gott gebrauchen zu können. Und da verschieben sich allerdings die Positionen. Und da ist an dieser Stelle ist die Bibel ja immer sehr strikt und sagt, nee, der Mensch ist Mensch und Gott ist Gott. Und der Mensch ist nicht dazu da, Gott zu werden und über Gott zu herrschen, sondern der Mensch ist dazu da, mit Gott gemeinsam die Welt zu gestalten und Gott zu dienen. Und zwei unterschiedliche Dimensionen. Und während jetzt im Alten Testament die Menschen diesen Turm bauen, um zu Gott zu kommen, haben wir hier in Kontrast dazu, dass Gott zu den Menschen kommt. Gott gibt seinen Geist. Der Mensch muss sich gar nicht nach Gott ausstrecken, sondern Gott kommt von sich aus zu uns Menschen. Er will das, er möchte das. Das ist ja auch schön. Er will zu jedem einzelnen Menschen kommen durch seinen Geist, mit seinem Atem. Man muss ihn nicht herbei exerzieren, keine Rituale veranstalten, sondern er möchte das. Es ist sein Wille und wo ein Mensch sich öffnet, da ist dann Gott auch da. Und während beim Turmbau zu Babel im Alten Testament die Menschen alle nicht als Strafe, aber zum Schutz für sich selbst, weil sie wollen sich Gott nahen, das könnte für sie böse ausgehen, und zum Schutz verwirrt Gott ihre Sprachen. Sie werden in alle Himmelsrichtungen zerstreut, weil sie mit einem Mal nicht mehr miteinander reden können. Sprache, Verständigung, und ich gucke ja hier nun in viele Sprachräume hinein, wenn ich hier in eure Gemeinschaft schaue. Diese verschiedenen Sprachen führen zu verschiedensten Missverständnissen. Und selbst wenn wir die gleichen Sprache sprechen, verstehen wir uns noch lange nicht, weil wir viele Worte anders füllen. Und das ist etwas ganz typisch Menschliches. Kommunikation miteinander ist schwer, weil oft die Sprache nicht funktioniert und weil wir nicht den Draht zueinander bekommen. Gott macht das hier ganz einfach. Er spricht so, dass alle ihn verstehen können. Und hilft, die Sprachdistanz durch Liebe zu überwinden. Das ist dann am Ende des Kapitels. Die Jünger finden zusammen, trotz ihrer unterschiedlichen Herkünfte, weil mit einem Mal die Liebe da ist. Durch den Geist ist die Liebe Gottes in ihr Herz gekommen und sie können einander annehmen und dann auch die Sprachbarrieren überwinden. Also Kontrast zum Turmbau, der alles auseinandergebracht hat. Jetzt führt Gott wieder alles zusammen. Alle Menschen sollen unter seinem Regiment eins werden. Es ist also eine Rolle rückwärts. Übrigens ist diese Geschichte vom Turmbau ja nicht einfach so aus der Luft gegriffen, vielleicht ein kleiner archäologischer Hintergrund. Es gibt tatsächlich das Fundament dieses Zikkurats, dieses Turms, der damals unter Nebukadnezar II. Errichtet worden ist und der von vielen Menschen unterschiedlicher Sprachherkunft errichtet werden musste. Der hatte viele Völker nach Babel geschleppt und die haben gemeinschaftlich diesen Turm errichtet und der sollte so eine einigende Kraft werden, ist aber sehr schnell wieder zerstört worden, zerfallen. Und irgendwie war dieses Erleben wohl auch für die jüdischen Menschen, die dort in Babel verschleppt waren, der Grund, das so als Symbolik zu nehmen und in dieser Geschichte von Babel dann auch auszudrücken. Und zu sagen, also letztendlich, der Mensch entzweit sich über seinem Größenwahn, wird größenwahnsinnig, möchte Gott spielen und wird entzweit. Heute hätte uns das, glaube ich, alles auch noch sehr viel zu sagen, denn wir sind ja immer noch Menschen, die wahnsinnige Hybris haben. Ich staune im Moment auch wieder, wir haben eine wahnsinnige Technikgläubigkeit. Wir maßen uns an, alle Dinge irgendwie regeln zu können. Wir sprechen davon, dass wir den Klimawandel aufhalten können. Und ich halte das persönlich, so sehr ich den Wunsch natürlich teile, dass wir einem Prozess ein Ende bereiten, der uns alle an den Rand der Zerstörung treibt, so sehr ich das teile, sehe ich darin auch die Überheblichkeit, die wir Menschen in uns tragen, der Größenwahn. Wir kriegen alles irgendwie hin, die Technik macht das möglich. Meiner Beobachtung nach wird es mit zunehmendem Maß an Technik immer schlimmer auf der Erde und nicht besser. Wir katapultieren uns mit Vollgas gegen einen Aufprall. Alle sehen ihn kommen, aber keiner bremst. Wenn ich die Tage wieder sehe, ich meine, das ist jetzt so, das sind so meine Steckenpferde, ich bin ja auch viel mit Journalismus unterwegs und kriege viele Sachen dann auch durch Gespräche mit, unterhalte mich mit vielen Menschen. Wenn ich dann erlebe und höre, man freut sich schon wieder darauf, dass der Flugverkehr wieder beginnt, dass die Kreuzfahrtschiffe wieder loslegen, obwohl wir alle wissen, wie viel Zerstörung das anrichtet, ne? Das finde ich faszinierend, ne? Irgendwie ist da kein Verstand. Und es ist Überheblichkeit, wir nehmen uns alles, was wir denken, was wir gebrauchen könnten und denken in keiner Beziehung verantwortlich nach, dass uns die Erde nur anvertraut ist und dass wir sie im Namen Gottes pflegen und behüten sollen. Ich habe jetzt keine einfachen Antworten auf diese Fragen, aber ich glaube, Geist Gottes täte unserer Welt richtig gut, nochmal neu auf uns selbst zu schauen, ein Stück bescheidener zu werden mit dem, was wir von unserem Leben erwarten und fordern und auch mal aufhören, immer Gott zu spielen und zu meinen, wir könnten alles bestimmen. Dass uns Geist fehlt, drückt sich auch in Nationalismus aus und in der Abwertung und Abgrenzung anderer Menschen. Auch das ist ein Zeichen, jeder hält sich selbst für den Besten. Wir spielen alle Gott mit unserem Leben. Auch da bräuchten wir eine neue Bescheidenheit, um zu sehen, kein Mensch ist besser als der andere. Wir sind vor Gott tatsächlich alle gleich, gleichermaßen anfällig und schwach und hinfällig. Und wir brauchen einander als Welt- und Menschengemeinschaft. Und da können wir aus der Apostelgeschichte wirklich was lernen für uns in unserer Haltung. Also wer sich auf den Geist beruft, der sollte wirklich auch überlegen, bin ich eigentlich auf dem Weg, uns Menschen zu vereinen in Liebe unter Gott oder wohin bin ich unterwegs? Es gibt die schlimmsten Dinge manchmal auch unter Christen und ich kann es gar nicht verstehen, wie man das so leben kann in Abgrenzung. Ich hörte jetzt letztens noch hier, das sagte ein berühmter Schauspieler, der einen guten Draht zum Kardinal Meißner in Köln hatte, der sagte, ich bin aus der katholischen Kirche ausgetreten, weil in einem Gespräch mit Kardinal Meißner er gesagt hat, ich hasse die Protestanten. Und dann hat er gesagt, eine Religion, wo andere gehasst werden, da will ich nicht Mitglied sein. Und dann ist er da ausgestiegen. Ich meine, das ist jetzt Kardinal Meißner, das denken nicht alle. Aber mich wundert, dass kann man sich wirklich auf den Heiligen Geist berufen, auf sein Wirken, wenn man solche Haltungen in sich trägt? Ich glaube das nicht. Und ich glaube, dass es Lukas eben auch sehr wichtig war, der auch in der Apostelgeschichte beschreibt, wie es auch zu Konflikten kam unter den ersten Christen. Und das ist, finde ich, auch schön und fair, dass er das schreibt. Ich finde es sehr wichtig, dass er hier am Ende dieses Pfingstereignisses zeigt, was eigentlich mit den Christen passiert ist am Anfang, was Geist Gottes bewirkt hat. Sie bekamen ein neues Verhältnis zu Geld und Besitz. Sie haben die Bedürfnisse anderer Menschen viel klarer wahrgenommen. Das, was brauchen die anderen? Und das beschreibt er hier. Sie verkaufen zum Teil zumindest ihre Güter, um das den anderen zur Verfügung zu stellen. Wahnsinn. Und sie gewinnen eine Lebensorientierung, wo sie versuchen, Jesus Christus nachzueifern. Und so zu leben wie Jesus, der Menschen ja immer ganz offen gegenübergetreten ist, in wirklicher Freundlichkeit. Und durch die Jahrhunderte waren Christen die Initiatoren von karitativen Einrichtungen. Durch Jahrhunderte hinweg haben Christen beeindruckt durch die Liebe. Es fiel mal einem Römer auf, der erlebte unter Verfolgung, wie einer sich vor den anderen stellte und sagte, nehmt doch mich und tötet mich und lasst die anderen leben. Und er dann sagte, guckt mal, wie lieb sie sich haben. Einer gibt für den anderen das Leben. Das war die Durchschlagkraft christlichen Glaubens, die Durchschlagkraft des Geistes Gottes, dass da Liebe war zueinander. Und in diese Richtung sollten wir weiterdenken. Und mit diesen Worten möchte ich jetzt auch Schluss machen. Wir haben jetzt genug Impulse, glaube ich, bekommen. Und ich hoffe vielleicht, dass durch die Apostel, durch den Bericht von Lukas hier in der Apostelgeschichte, vielleicht der eine oder andere Gedanke jetzt in dieser Woche nochmal mit uns geht und wir auch über uns selber und unser eigenes Leben nachdenken und uns dem Geist Gottes öffnen, der uns zu Jesus leiten will und auch zueinander und auch zu unseren Mitmenschen, damit wir eine Einheit unter Gottes Leitung werden. Amen. Jetzt hören wir ein weiteres Lied.